Wir sind ja unter uns. Und deswegen, ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst mir bei meinen Fragen, die ich gleich stellen werde, einfach mal helfen. Aber ich muss dazu ein bisschen was erklären. Ich bin mit jemand sehr gut befreundet. Ob es glaubt oder nicht, diese Person hat schon einen Impfstoff. Und diese Person hat nicht nur einen Impfstoff, diese Person hat auch ein Medikament. Und da die Person das nicht selber weitergeben kann, es gibt Gründe dafür, die das verhindern, hat die Person mir das mitgeteilt und hat mir gesagt, Joe, du kannst das machen. Bitte teile es den Menschen mit. Es ist alles schon fertig. Und jetzt habe ich aber ein Problem. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt so ein paar Gründe, die mich davon abhalten, den Menschen das zu erzählen, dass es diese hammermäßige Geschichte schon gibt. Ich will euch mal versuchen, mit reinzunehmen, und dann müsst ihr mir helfen, was ich jetzt machen soll. Der erste Gedanke war, wisst ihr, es gibt bestimmt Menschen, die sagen, Joe, du spinnst, dieses Medikament oder dieser Impfstoff wirkt so oder so nicht. Und ich habe so ein bisschen Angst davor, wenn ich das den Leuten sage, dass die sagen, Joe, du hast eine Klatsche, du spinnst doch. Ja, und deswegen bin ich so ein bisschen unsicher. Was wäre, wenn die Menschen denken, es wirkt nicht? Oder ich erzähle denen von diesem tollen Impfstoff und wir haben schon so viel Negatives über Impfstoffe gehört. Verstehst du? Und dann kommen die Leute vielleicht auf die Idee und sagen, hey, sag mal, ich will diesen Schrott gar nicht. Das könnte ja schlecht sein für mich. Und dann, was soll ich tun? Oder ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Mediziner. Ich weiß nicht, warum er das nicht Jens gesagt hat. Ja, diese Person, der könnte das gut erklären. Aber ich habe doch keine Ahnung davon. Und ich fühle mich so unfähig, über diesen Impfstoff und über dieses Medikament zu erzählen. Und denke, was soll ich den Leuten erzählen? Ich weiß doch gar nicht, wie man es richtig macht. Und dann habe ich Angst davor, wenn ich das erzähle, dass es dann Leute geben könnte, die sagen, weißt du was? Das hat schon Leute umgebracht. Ja, dieses Medikament, das wurde schon bei anderen Leuten falsch angewendet und das hat schon Leute umgebracht. Das ist doch nicht gut, so ein Zeug zu nehmen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe die hammermäßige Botschaft, dass es jemand gibt, der alles hat. Der hat das Medikament und der hat den Impfstoff. Die ganze Welt sucht danach und ich weiß, wer es hat. Was soll ich denn jetzt machen? Ich traue mich nicht, davon zu erzählen. Was soll ich tun? Helft mir mal bitte. Was würdet ihr denn davon halten, wenn ihr von jemand wie mich wüsstet, der es weiß und ich würde es nicht erzählen? Wie fändet ihr denn das? Da muss jemand vielleicht sterben, weil ich es nicht erzähle. Wie geht's euch damit? Schluckt man erstmal, oder? Wenn man das jetzt mal zusammenbringt, also ich erzähle hier natürlich nicht über den Corona-Impfstoff, das habt ihr schon gemerkt. Ja, das wisst ihr alle. Ich habe auch nicht den Corona-Impfstoff und mein Freund, der hat ihn, aber der braucht ihn auch gar nicht. Der hat einen viel besseren Impfstoff. Weißt du, was der für einen Impfstoff hat? Wir fangen aber, bevor wir den Impfstoff haben, mit dem Medikament an. Das Medikament hat er am Kreuz vollbracht. Wir haben das Medikament, was uns heilt von unserer Sünde. Aber nicht nur uns. Alle Menschen. Und die Liebe Gottes ist es, die uns impft, damit wir nicht mehr in der Sünde verhaftet bleiben müssen. Ist das nicht die Hammerbotschaft? Das ist doch viel wichtiger als ein Impfstoff, der uns vielleicht hier wieder Normalität ins Leben zurückbringt. Ist doch viel wichtiger, oder? Es geht um eine Ewigkeit. Und als mir diese Gedanken zu diesem Intro kamen, hat es mich selber nochmal tief berührt. Und habe gedacht, boah, das ist doch die Wahrheit, das stimmt doch. Wir haben eine Botschaft, die 100% aktuell ist. Und wir haben Gründe, die nachvollziehbar sind. Wir haben Ängste. Wir haben all das, was uns bewegt. Und ich will das nicht kleinreden. Ihr werdet das in meiner Predigt heute noch hören. Ich nehme das ernst, weil ich selber damit zu kämpfen habe und hatte. Aber es ist mir so wichtig geworden zu sagen, hey, wir müssen drüber nachdenken. Und wir sind in der Predigtserie auf Sendung. Silas hat letzten Sonntag das Evangelium ganz einfach erklärt, anhand von vielen Bechern. Und ihr könnt euch das auch nochmal angucken in dem YouTube. Falls ihr euch nicht gemerkt habt, wie die einzelnen Gedanken der Geschichte waren, könnt ihr Stück für Stück durchgehen. Und er hat das Evangelium von ganz Anfang, ja, vom ersten Moment der Bibel durch und hat deutlich gemacht, es geht um die Sünde. Das Problem ist der Mensch mit der immer wiederkehrenden Sünde. Und ich habe mich gefragt, warum um alles in der Welt hat sich Gott, obwohl sich die Menschen Generation für Generation für Generation immer wieder gegen ihn entschieden haben, warum hat sich Gott entschieden, er will das Medikament auf den Weg bringen, er will sich um die Menschen weiter kümmern. Warum hat er das gemacht? Und mir ist nur eine einzige Sache eingefallen. Eine einzige Sache, die so eine starke Kraft beinhaltet, dass sie vielleicht auch uns helfen kann bei unserem Problem. Was treibt Gott an? Was ist die Motivation Gottes, dem Menschen nachzugehen? Wir alle, ich glaube, hier kann ich das sagen, wir alle, wir haben, glaube ich, niemand hier, der Jesus noch nicht kennengelernt hat. Wir alle kennen den Vers Johannes 3,16 und ich nehme 17 dazu. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Es war die Liebe. Die Motivation Gottes ist die Liebe, nichts anderes. Die Liebe, die in ihm brennt und die ihn treibt dazu zu sagen, ich lasse die Menschen nicht alleine. Am liebsten hätte ich gesagt, ich lasse sie nicht verrecken. Aber das darf man ja nicht sagen. Er hat sich entschieden aus Liebe, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen. Ist das nicht eine gute Botschaft? Er hat Jesus nicht gesandt, um uns zu verurteilen. Hey, wenn du ein Problem hast und dich schlecht fühlst, Jesus steht nicht da und verurteilt dich. Macht er nicht. Deswegen ist er nicht gekommen. Sondern er ist gekommen, um dich zu retten. Von dem, was dich krank macht. Von dem, was dich hindert. Von dem, was dich kaputt macht. Von dem, was notvoll ist für dich. Er ist gekommen, um dich zu retten. Die Liebe hat die Kraft, uns frei zu machen. Gottes Motivation ist und war die Liebe. Was ist unsere Motivation? Denn die Motivation, die uns dazu bringt, uns auf den Weg zu machen, ist das Entscheidende. Mir ist es so bewusst geworden. Ich habe mal zwei unterschiedliche Motivationen angeschaut. Ich habe die erste die negative Motivation genannt. Wenn zum Beispiel die Angst da ist, den Auftrag nicht zu erfüllen. Ja, du willst mit Gott unterwegs sein und du hast Angst, du könntest es nicht machen. Und dann machst du es halt, oh, ich muss das ja. Ganz ehrlich, schlechte Motivation, schlechter Antrieb wird nur Krampf werden. Oder die Angst, vielleicht nicht genug zu leisten. Ich muss jeden Tag wenigstens einer Person was erzählen. Und wenn nicht, bin ich schlecht, bin ich nicht gut genug. Oder die Angst, Gott zu enttäuschen. Darf ich euch was sagen? Angst setzt immer eine Negativkraft frei. Aber ganz sicher nichts Positives. Ganz sicher nichts, was dir in dir Leidenschaft entfacht. Ganz sicher nichts, was dich freudig davon erzählen lässt, was Gott Gutes vorhat. Und was Gott Gutes getan hat. Und deswegen glaube ich, wir brauchen wie Gott die positive Motivation. Gottes Liebe und Gottes Leidenschaft, die in uns etwas freisetzt. Weil ich glaube, Gott hat es schon in uns hineingelegt. Diese Liebe, dass die Menschen um uns herum nicht verloren gehen. Ich möchte ein Zitat von Bill Hybels lesen. Bill Hybels sagt, ich bin davon überzeugt, dass alle echten Nachfolger Christi im Grunde ihres Herzens nichts lieber täten, als ansteckende Christen zu werden. Vielleicht sind sie sich nicht sicher, wie man das tut oder welche Risiken das mit sich bringt. Doch am tiefsten spüren sie, dass es nichts Lohnenderes gibt, als einen Mitmenschen für Gottes Liebe und Wahrheit empfänglich zu machen. Es berührt mich immer wieder, dieses Zitat, weil ich das wirklich stark finde. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wahrheit drin. Ich glaube, jeder von uns hat diese Motivation in sich, hat diesen Wunsch in sich, hat es in sich, nur die Ängste oder die Negativerfahrung oder was es auch immer ist, hält uns ab davon, es zu tun. Ich möchte ganz kurz auf meine persönliche Motivation mal eingehen. Was ist es, was mich bewegt, es anderen Menschen zu erzählen? Ich habe darüber nachgedacht und ich habe festgestellt, alles, was mich begeistert, alles, was mich mit Freude, mit irgendetwas erfüllt, davon muss ich erzählen. Ich kann gar nicht anders. Ja, wenn ich mir irgendwas Neues, Affenscharfes kaufe, ich kann nicht anders. Ich muss den Leuten erzählen, was ich Tolles erworben habe. Und wenn Jesus für mich das Beste ist, weil ich das erleben darf, nicht nur, weil ich das mal gehört habe in der Predigt, dass Jesus wohl das Beste sein soll, sondern wenn ich es selber erlebt habe, glaubt mir eins, ich muss es irgendwie loswerden. Die Ängste sind vielleicht immer noch da und die Blockaden, alles okay. Aber mir geht's erstmal um die Motivation. Was treibt mich? Ich erzähle von den Dingen, die mich begeistern. Mir ist bewusst, das ist eigentlich die beste Botschaft der Weltgeschichte. Ganz ehrlich. Der Impfstoff Corona oder das Medikament ist nichts dagegen. Es ist nichts dagegen. Und wisst ihr, wie viel Geld die jetzt aufgelegt haben, um einen Impfstoff und ich glaube nur für den Impfstoff, Medikament, weiß ich gar nicht, ob sie dafür das Geld auch freisetzen wollen. Habt ihr es mitgekriegt gestern? Diese Corona-Spendensammlung. Die haben im Mai angefangen, haben im Mai schon 7 Milliarden zusammengelegt, dann haben sie bis jetzt weitere 3 Milliarden, so dass sie auf 10 kamen. Und gestern haben sie nochmal in einem Spendenmarathon nochmal 6 Milliarden. Richtig, ne? Nochmal 6 Milliarden. Also überlegt mal, sie haben jetzt 16, nicht 1000, nicht Millionen, Milliarden zusammengelegt, um einen Impfstoff für Corona zu entwickeln. Und ich sage, das ist nichts, wenn wir die Botschaft von Jesus Christus haben. Weil diese Botschaft rettet für die Ewigkeit. Und nicht nur, dass sie uns ein vernünftiges Leben oder ein wieder angenehmeres Leben hier auf der Erde beschert. Weil dieser Impfstoff, wofür ist er da? dass wir wieder Normalität zurückkriegen, dass wir uns wieder so bewegen können, wie wir wollen und dass möglichst wenig Menschen erkranken oder vielleicht tödlich erkranken. Aber wir haben eine Botschaft, die ist mehr wert. Wir haben eine Botschaft, die ist stärker, die hat mehr Kraft. Und diese Relation, sie darf uns mal bewusst werden. Was ist es noch? Ich muss ganz ehrlich zugeben, immer wenn ich mein Herz dafür öffne, ist es, dass ich sehe, wenn verlorene Menschen da sind, wenn ich durch die Stadt gehe und mir begegnen die vielen Menschen, im Moment ein bisschen weniger, aber war mal mehr, es wird langsam wieder mehr, und ich habe das Empfinden, sie sind verloren. Dann entsteht etwas in mir, dann spüre ich, wie der Geist Gottes in mir anfängt, mich zu sensibilisieren und zu sagen, hey, du darfst auch, du bist auch Teil des Prozesses, dass sie nicht verloren gehen müssen. Die Sorge. Aber ich will ganz ehrlich sein, es ist mehr die Sorge um die Menschen, die ich gern habe und die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Die treibt mich viel mehr. Ich will da ganz ehrlich sein. Für die beten wir täglich. Ja, da versuche ich alles, was möglich ist, damit ich ihnen irgendwie nahe bringe, hey, geht doch diesen Schritt. Die Liebe zu den Menschen, die uns kostbar sind. Und dann gibt es tatsächlich Menschen, ich will da auch ehrlich sein, wo ich keinen Draht und keinen Zugang finde. Und wo ich ganz ehrlich sagen muss, ey, das fällt mir schwer, denen die Botschaft rüberzubringen. Ich habe nichts, was mich irgendwie zieht zu diesen Menschen. Und da weiß ich, dass ich die Liebe Gottes unbedingt brauche. Es ist die Liebe Gottes, die etwas freisetzen kann. Und wenn das nicht da ist, merke ich, vergiss es. Es funktioniert einfach nicht. Ich muss erleben, wie Gott mich dazu bringt. Nicht treibt. Ich finde, treiben ist ein schlechtes Wort. Ziehen. Mich mit Leidenschaft erfüllt und mich dazu bringt. Aber wisst ihr, wo es mir am leichtesten fällt? Das sind die Menschen, die ich kenne, die um mich herum sind, die in meinem Umfeld sind. Da kann ich fast gar nicht anders. Unsere Nachbarin, die weiß schon, wenn sie mir begegnet, hat sie kaum eine Chance. Es sei denn, ich habe keine Zeit. Und wenn sie keine Zeit hat, dann kriegen wir es trotzdem irgendwie hin. Ja, sie weiß das. Und sie nimmt es mir nicht übel, weil sie will nämlich nicht. Aber sie weiß, wir müssen nur ein bisschen ins Gespräch kommen, dann komme ich zum Glauben. Ich kann es nicht ändern. Oder andere Leute, ja, in meinem Umfeld. Früher nannte man das Freundschaftsevangelisation. Ich finde den Begriff Müll. Weil, ich will ganz ehrlich sein, wenn ich Freunde nur habe, um sie zu evangelisieren, das ist nicht gut. Meine Freunde, die ich habe, die noch nicht gläubig sind, die müssen auch damit leben, dass sie von mir das Evangelium hören. Aber die sollen meine Freunde bleiben, ob sie irgendwann mal das annehmen oder wollen oder nicht, das ist mir egal. Es bleiben meine Freunde. Ich hoffe zumindest, dass sie es weiterhin wollen. Ich finde, es ist wichtiger, dass wir verstehen, es geht einfach um die Menschen in unserem Umfeld. Und jeder von euch hat ein Umfeld. Ich habe auch ein Umfeld. Oder hast du kein Umfeld? So jetzt höre ich immer wieder von Leuten, ja, mein Umfeld, ich habe jetzt schon meinen Nachbarn und meinen Arbeitskollegen erzählt und die wollen nicht. Ja, ist das schlimm? Für die ist es schlimm. Für dich braucht es gar nicht schlimm sein. Du kannst völlig entspannt sein. Wenn du schon erzählt hast, dann warte doch einfach ab, was für Gelegenheit Gott eröffnet. Der entscheidende Punkt ist aber, ob dein Herz bereit ist dafür. Bist du offen, dass solche Gelegenheiten sich überhaupt noch ergeben? Du bist nicht verantwortlich dafür, ob Menschen in deinem Umfeld die Botschaft annehmen. Du bist einzig und allein dafür verantwortlich, ob du sie ihnen mitgeteilt hast. Das ist ganz einfach, ist das. Das ist nicht dein Job, sie zu bekehren. Bitte nicht. Sondern lass das den Heiligen Geist machen. Aber gib ihnen die Botschaft. Erzähle ihnen von dieser lebensverändernden Botschaft. Genauso wie du ihnen erzählen würdest, dass du jemand kennst, der den Corona-Impfstoff hat. Wichtig dafür ist, dass wir auch nah dran sind an den Menschen. Und deswegen möchte ich aus Matthäus 5, Abvers 13 lesen. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr kennt diese Verse. Wisst ihr, wir haben das mal vor Jahren hier gehabt. Hier in der Küche, als wir da noch Mittag gegessen haben. Wir brauchten Salz fürs Mittagessen. Und dann haben wir Salz rausgeholt aus dem Salzstreuer. Und dann haben wir da was aufs Essen gemacht. Hat sich nichts verändert. Naja, was ist das denn? Nochmal drauf gemacht? Hat sich nichts verändert. Da habe ich gedacht, haben wir nur mal auf den Löffel. Und das Salz war, wie es hier beschrieben wird, fade geworden. Das hatte null Salzgeschmack. Und das war, um es mal zu sagen, ekelhaft. Man erwartete Würze und man bekam nichts. Und dann, da habe ich das allererste Mal in meinem Leben fade schmeckendes Salz kennengelernt. Und habe mir gedacht, bah, das ist ja ekelhaft. Und habe gedacht, hoffentlich bin ich es nicht so. Das ist ja echt unschön. Was will ich uns damit sagen? Salz im Salzstreuer erstmal auf deinen leckeren Teller, wo noch Salz ran muss, verändert doch nichts, oder? Wenn es im Salzstreuer auf deinem Teller steht, kannst du es auch gerne im Schrank stehen lassen. Außer, dass es dich stört auf deinem Teller, ist es nichts wert. Wenn du es drauf machst und es ist würzig, dann tut's das, was es soll. Das heißt, wir müssen an den Menschen dran sein, in unserem Umfeld dran sein. So, und wenn sie die Botschaft nicht hören wollen, haben wir denn dann noch eine Chance, den Menschen in unserem Umfeld etwas nahe zu bringen? Weil ich weiß, dass manche die größte Not damit haben, dass sie es empfinden haben, sie müssten auf die Straße gehen. Hey, wenn das nicht dein Ding ist, dann tu's doch einfach bei deinem Umfeld. Und das Argument, ja, ich hab aber, das reicht nicht. Wisst ihr, wenn du Salz leben willst, dann bedeutet das, dass du, obwohl sie nicht wollen, dranbleibst. Und Gott bittest, dass sich was verändert. Und wisst ihr, Salz muss, wie wir eben gehört haben, kraftvoll sein. Und was ist kraftvoll? Matthäus 5, 16, wir haben von 13 und 14 gelesen und Vers 16 gehört zusammen. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Ist das nicht genial? Wenn sie dein Reden nicht hören wollen, ja, dann tu doch einfach was. Begegne ihnen doch mit Taten der Liebe. Dann lass dir vom Heiligen Geist zeigen, wie du sie lieben kannst, wie du ihnen Gutes tun kannst, damit sie den Vater im Himmel dafür rühmen. Ich mag uns ermutigen, dass wir neue Wege denken. Dass wir uns nicht davon abhalten lassen von Ängsten, wir können das nicht. Oder was denken die? Oder was auch immer. Hey, die stärkste Geschichte, die du hast, ist dein Umfeld. Und dieses Umfeld, wenn sie nicht hören wollen, dann erreiche sie mit Taten. Und rede trotzdem immer wieder. Und dann höre ich doch, ja, aber ich weiß nicht und ich kann nicht und doch, auch du kannst. Und deswegen, ich habe nur mal als Aspekt etwas rausgeholt. Es gibt eine gabenorientierte Art, die Botschaft weiterzugeben. Wusstet ihr das? Auch du hast eine von diesen Gaben. Erzähl mir nicht, du hättest sie nicht. Wir gucken sie uns mal an. Der direkte Stil, Petrus in der Apostelgeschichte 2. Habt ihr das noch vor Augen? Petrus, aber dermaßen konfrontativ und direkt, knallt er den Juden in Jerusalem. Die haben gerade die ganze Geschichte mit dem Tod von Jesus miterlebt, die Auferstehung. Und dann geht er hin und sagt den Juden, ihr wart es, die ihn umgebracht habt. Ich sag's mal so, deutlicher kann man kaum werden, oder? Sehr direkt. Das ist selten die Art von Menschen wie du und ich. aber sie ist voll biblisch. Das sind so die Evangelisten, die leidenschaftlich auf der Straße den Leuten eins um die Ohren hauen und dann müssen Leute hinterhergehen und sie mit Liebe wieder einfangen und sie wieder heilen und doch ist es eine gute Botschaft. Da haben sich 3000 Leute entschieden hinterher. Also, wenn das dein Stil ist, hey, lebe ihn. Aber es gibt dann auch einen weiteren Stil. Paulus hat ihn gelebt in der Apostelgeschichte 17. Als er bei den Athenern war auf dem Areopag und er hat mit den Philosophen diskutiert. Und ich will ganz ehrlich sagen, kann ich, aber es ist definitiv nicht mein Stil. Mich turnt das echt ab. Weil das ist etwas gewesen, was mich dazu gebracht hat, irgendwann nicht mehr reden zu wollen. Aber komme ich gleich zu. Aber eine geniale Sache für Leute, die das lieben, die gerne mit Leuten über den Glauben diskutieren. Das ist genial, wenn du philosophisch ihnen den Glauben nahebringen kannst. Hammermäßig, nutzt das doch. Sei doch da, wo die sind und bring es ihnen nahe. Dann der zeugnishafte Stil. Der Blinde in Johannes 9. Was ist passiert? Jesus hat den Blinden gesund gemacht. Also schreibt euch bitte mal die Stellen auf und lest sie mal nach, damit ihr seht, das ist real, was ich euch hier erzähle. Ja, das ist nicht nur rausgesaugt, sondern das ist so. Ja, der Blinde, Jesus hat ihn geheilt. Und dann fingen die Leute an und fragten, ja, was ist denn das mit dem? Und dann sagt Jesus, frag ihn doch selber. Und dann wurde er immer wieder gefragt und das Einzige, was er permanent wiederholt hat, ist, was Jesus mit ihm gemacht hat. So richtig, ja, Jesus hat das und Jesus hat das und Jesus hat mich dann geheilt und Jesus, der hat nichts Neues gebracht. Der hat nicht irgendwie was Besonderes als Evangelium bringen können, außer Jesus hat mich geheilt. Das kann jeder. Das kannst auch du. Es sei denn, du hast nichts mehr mit Jesus erlebt. Wenn du null Dinge mit Jesus erlebst, weiß ich tatsächlich auch nicht, wovon du erzählen solltest. Was sagt uns das? Hey, dranbleiben an Jesus. Wenn wir was mit Jesus erleben, dann können wir auch was von Jesus erzählen, ohne Theologie betreiben zu müssen. Weil wir brauchen nur erzählen, was wir mit ihm erlebt haben. Und dann macht das Spaß, dann ist das spannend. Dann haben wir den beziehungsorientierten Stil, der Matthäus. Ist nur ein Vers, um den es mir da geht. Der Matthäus, der war Zöllner. Und was hat Matthäus gemacht? Der hatte gerade sich Jesus angenähert, weil Jesus ihm eine Botschaft gebracht hat. Und er hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja, der war so, ich weiß nicht, ob er schon Neubekehrter war oder ob er noch kurz davor war, kann ich nicht sagen. Aber was hat dieser Typ gemacht? Der hat seine ganzen Freunde eingeladen, hat eine Party geschmissen und hat sich gedacht, na, ich kann ja nicht davon erzählen, ich habe keine Ahnung. Aber er hat Jesus dazu eingeladen. Dann könnt ihr euch vorstellen, was da abgegangen ist. Wenn es dir so schwer fällt, aber du die Gabe der Gastfreundschaft oder was auch immer hast, Beziehungen lebst, ja, dann lad doch alle ein, schmeiß doch eine Grillparty nach der anderen und lad dir nicht nur dein Umfeld ein, die Jesus nicht kennen, sondern lad dir auch Leute ein, die über den Glauben reden können. Und dann macht es doch gemeinsam, jeder mit seiner Gabe. Und jetzt sag mir nicht, nee, eine Grillparty kann ich nicht machen. Das ist gelogen, das kannst du wohl. Und wenn du zum Mittagessen einlädst oder zum Kaffee trinken, was auch immer. Ja, da, sag mir nicht, da gibt's nichts, was nicht du auch kannst. Der einladende Stil, die Frau am Brunnen. Ja, ihr kennt die Geschichte. Jesus sagt ihr knallhart ihre Sünden und sie ist so berührt in ihrem Herzen, dass sie sagt, ey, das müssen auch die anderen im Dorf mitkriegen. Der ist ein Prophet. Dieser Typ, der ist der Hammer. Und was macht sie? Sie rennt zu ihrem Dorf und wir kennen die Geschichte, wir wissen, in dem Dorf war sie eigentlich die Verachtete, weil sie war Prostituierte. Aber das Einzige, was sie den Leuten erzählt, hey, da draußen am Brunnen ist jemand. Und der hat Wahrheit. Der hat eine Botschaft. Willst du da nicht hingehen? Und sie kamen in Scharen, sie hörten von der Botschaft und es steht dort und das Dorf glaubte. Ja, wenn du dich so schwer tust, dann sorg doch dafür, dass die Leute dahin kommen, wo die Botschaft gepredigt wird. Sag mir nicht, das kannst du nicht. Kannst du wohl. Und dann haben wir noch den letzten Stil, den ich sehr liebe. Der dienende Stil, die Tabitha in der Apostelgeschichte 9. Eine junge Frau, die gestorben ist. Und das ganze Dorf war traurig. Warum? Weil sie allen Gutes getan hat. Sie hat ihnen allen geholfen. Sie war eine Dienerin. Sie war jemand, der andere beschenkt hat. Und wir haben in unserer Gemeinde auch solche Leute, die unfassbar andere beschenken. Und Paulus hat das verknüpft mit Petrus, weiß ich nicht genau, einer von den beiden. Apostelgeschichte 9 könnte auch Petrus gewesen sein. Hat das verknüpft mit einer Botschaft. Ja? Und bei diesem dienenden Stil, es ist für die oft nicht einfach, darüber zu reden. Aber es gibt genug Möglichkeiten, es trotzdem hinzukriegen. Und ich glaube, egal welchen Stil du lebst, egal welcher Stil es ist, und wenn ihr wollt, ich mache gerne dazu mal wieder ein Seminar, ja, kann ich 2 Abende nur über diese gabenorientierten Evangelisationsstile reden. Und wir können das austauschen, wir können das üben, wir können herausfinden, welchen Stil du hast. Es ist wichtig, dass wir es lernen. Wir müssen Dinge trainieren. Wir müssen doch trainieren, alles, was wir im Leben tun. Du musst es lernen, zu sprechen, zu laufen, was auch immer. Jeder muss doch alles lernen. Ja, wir sehen das doch bei dem kleinen Schätzchen. Sie muss alles lernen. So ist das bei uns auch. Denk doch nicht, das Reden über den Glauben fällt uns zu. Mir ist das auch nicht zugefallen. Wer mich lange kennt, der hat meine Geschichte schon gehört, aber ich erzähle sie gern nochmal. Ich bin als junger Mann, habe ich ja als Kind Gott kennengelernt. Für mich war klar, die anderen müssen die Botschaft hören. Und so bin ich schon früh auf die Straße gegangen, habe in Clausthal evangelisiert. 1986 bin ich in Berlin von Tür zu Tür gegangen und habe geklingelt mit ein paar Leuten. Und dann haben wir versucht, den Leuten die Botschaft weiterzugeben. All solche Aktionen. Und ich will ganz ehrlich sein, ich war hochmotiviert. Und ich habe aber gemerkt, ich habe null Ahnung, wie ich das richtig rüberbringe. Ich war nicht trainiert, man hat es mir nicht beigebracht. Und was ist passiert bei all diesen Gesprächen? Ja, Predigen, das war noch einfacher, aber bei den Gesprächen mit den Leuten wurde ich immer frustrierter. Weil sie haben mich durch ihre Fragen und durch ihre Aussagen so in die Defensive gebracht, dass ich irgendwann keinen Bock mehr auf Diskussionen hatte. Irgendwann keinen Bock mehr darauf hatte, immer keine Antworten zu haben. Irgendwann nicht mehr zu wissen, und nichts vom Evangelium rüberbringen konnte. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Das ging so weit, dass ich noch nicht mal Lust hatte, Zug zu fahren, weil ich das Empfinden hatte, das könnte ich neben einem sitzen und dem muss ich dann das Evangelium erzählen. Weil was willst du denn tun, wenn du eine Stunde im Zug sitzt und als leistungsorientierter Mensch, ich muss doch. Ich bin nicht mehr Zug gefahren. Schlimm, oder? Und dann als Pastor macht sich das gar nicht gut. Gott sei Dank habe ich dann jemand gefunden, der uns trainiert hat. XEE, viele haben das gehört. Für mich war das der Schlüssel. Muss nicht XEE sein. Kann das Becher-Evangelium sein. Es gibt 200 Möglichkeiten, wie du das Evangelium auf bildliche, auf geschichtliche, auf was auch immer für eine Art und Weise den Menschen nahebringen kannst. Mit einem Zettel, ohne Zettel, weiß der Kuckuck. Aber ganz ehrlich, ich musste das lernen. Es ist mir nicht zugefallen, obwohl ich reden kann. Aber ich musste geschult werden. Und nachdem ich geschult wurde, nachdem ich gelernt habe, hat mich so eine Freude wieder erfüllt, dass ich es so gerne jetzt tue. Ich habe hunderte Gespräche seitdem geführt. Die haben sich leider nicht alle bekehrt, aber ist ja nicht mein Job. Habt ihr noch in Erinnerung, oder? Ist doch nicht mein Job, ob die sich bekehren. Das ist der Job des Heiligen Geistes. Mein Job ist, es zu tun. Und so habe ich es seitdem gemacht. Und ich habe viel, viel Freude daran. Aber wisst ihr, es gab eine Zeit, da wollte ich und konnte ich nicht mehr. Und wenn du heute an diesem Punkt bist, Gott kann es verändern, wenn du dein Herz öffnest und dich trainieren lässt. Ich glaube, da ist ein großer Schlüssel drin. Dann macht das auch wieder Spaß. Ich möchte ein bisschen zum Schluss erzählen, die Zeit ist gut vorangeschritten, aber die Geschichten wollt ihr noch hören, sie sind aus meinem Urlaub. Christine und ich waren in Urlaub und leider ist in der ersten Woche dann ihre Mutter krank geworden und Christine musste nach Hause und hat dann gesagt, jo, kannst du oder so nicht, mit ins Krankenhaus, bleib hier, du brauchst Urlaub, fahr weiter mit dem Wohnmobil. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie alleine Urlaub gemacht. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht halte ich ja 2 oder 3 Tage durch. Vielleicht schaffe ich es ja. Und dann bin ich geblieben und bin von Stralsund aus nach Rügen rübergefahren, auf den ersten Campingplatz, habe einen schönen Platz gekriegt und habe einfach Urlaub gemacht, Fahrrad gefahren und Zeit gehabt, über Gott nachzudenken und alles. Und dann habe ich so gedacht, Gott, jetzt bin ich schon hier, jetzt könntest du ja was draus machen, ne? Bin ich hier schon alleine? Weil wenn man zu zweit ist, dann ist man beschäftigt. Aber jetzt war ich alleine. Da habe ich so gedacht, Gott, ich gebe dir das okay, mach was. Kümmere dich drum. Und ich sag's mal so, ich kenne Gott inzwischen ganz gut. Wenn der von dir das okay kriegt, mach mal. Du darfst. Was wird er tun? Der macht. Ha, hat er gemacht. Umzug zum nächsten Campingplatz. Ich kam nicht drauf, war gerade Mittagszeit. Der Mann von der Inhaberin, die das Büro geschmissen hat, kam. Und dann fing er an zu erzählen und wir saßen da in der Mittagshitze. Und es dauerte keine 5 Minuten und wir waren beim Glauben. Einfach so, ich habe das nicht provoziert. Ich weiß nicht, es ging einfach. Und so habe ich ihm 1/2 Stunde über den Glauben erzählt und dann sagte er irgendwann so, meine Frau ist jetzt da, du musst dich jetzt anmelden, aber wir müssen unbedingt noch weiterreden. Wir haben einfach über die unterschiedlichen Dinge im Glauben geredet. Oh, das hat mich schon mal motiviert. Habe ich gedacht, cool, ey. Ich habe gesagt, Gott, kannst noch mehr. Also Fahrrad gefahren und dann wollte ich in Café und wie das so in Corona-Zeiten ist, man muss warten, bis man einen Tisch zugewiesen kriegt. Da mussten sie erst noch 10 Minuten Zeit brauchen, bis sie denn die Tische wieder desinfiziert hatten. Und dann waren 2 Tische frei. Vor mir ein Ehepaar, kam den ersten Tisch. Vor mir eine Frau und ich. Und die Bedienung dachte, dass wir wohl ein Ehepaar wären. So hat sie uns beide auf die Terrasse zu dem Tisch geholt. Und dann habe ich gesagt, schwierig, wir gehören nicht zusammen. War ja ganz schlimm. Und die Frau, die dann schon ihren Tisch hatte, die vor mir war, sagte dann zur Bedienung, ist das okay? Also er kann auch gerne bei mir sitzen. Ja, also ist ja genug Platz, 1,5 Meter Abstand. Och, sagt sie, wenn das geht, wäre schön. Ja, ich sag super, das ist eine tolle Idee. Ja, was soll man jetzt um alles in der Welt tun, wenn man an einem Tisch sitzt? Ich habe es nicht ausgehalten. 5 Minuten später waren wir im Thema. Und es stellte sich heraus, das war eine Frau, die hat Verwandte in der Elim-Gemeinde. Und sie dachte bis dato, das sind so eine Getriebenen, ja, ihre Verwandten. Das sind so Leute, die müssen. Und ich habe ihr deutlich machen können, hey, es geht um Beziehung, es geht nicht um Religion. Es geht darum, dass Jesus uns so sehr liebt. Und diese Leute, wenn sie am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen wollen, die sagt, die müssen ja immer in den Gottesdienst gehen. Ich sag, die müssen gar nichts, aber die wollen. Ach wie, ehrlich jetzt, die wollen? Ja, sag ich, kannst nachfragen, frag doch mal. Und also, wir haben ein starkes Gespräch gehabt. Bestimmt 1 Stunde beim Kaffee trinken und noch länger. Und sie war so berührt. Und ich glaube, sie hat das allererste Mal den Unterschied zwischen Beziehung und Religion verstanden. Und ich war so happy. Es war so cool. Und dann weg. Und dann habe ich gesagt, Jesus, also wäre noch was möglich, ne? Und der lässt sich nicht lumpen, glaub's mir. An dem Abend, entspannter, schöner Abend gewesen. Und dann habe ich überlegt, so, wo fahre ich am nächsten Tag hin? Wollte eigentlich Kap Arkona hochfahren. Und habe geguckt, wo Stellplatz. Und anstatt, dass mir beim Kap Arkona der Stellplatz, ich kenne den, irgendwie kam, ich landete in einem Ort, Schabrode, wo man rüberfährt zur Insel Hiddensee. Ich kannte diesen Ort, der ist langweilig. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, immer wieder poppte dieser Campingplatz auf. Und ich dachte, was soll ich auf diesem langweiligen Campingplatz und Ort? Aber ich kriegte das Ding nicht aus dem Hirn. Am nächsten Tag losgefahren und habe dann nochmals Navi rausgeholt und nochmal geguckt und wieder poppte dieses Ding hoch. Und habe gedacht, okay, Herr, wenn du partout willst, dass ich dahin fahre, dann mache ich das jetzt. Aber dann will ich aber auch was sehen, ne? Also dann muss jetzt aber auch was rüberkommen hier, ne? Ich also dahin, mittags, und dann habe ich gesagt, so, Jesus, ich bin bereit, los geht's. Passierte nichts. Keine Gelegenheit ergab sich, ich kriegte keinen Platz in einem Café, es ergab sich partout nichts. Und dann bin ich Fahrrad gefahren an dem Ufer da lang, und während ich so da gefahren bin, habe ich gesagt, Gott, das ist nicht cool, ne? Jetzt habe ich schon jetzt hier meine Bereitschaft erklärt und es kommt nichts. Und dann sagt er so zu mir, so, guck dich doch mal um. Bin ich stehen geblieben mit dem Fahrrad, hab mal geguckt und hab festgestellt, dass ich an einer wunderschönen Küste lang gefahren bin und es gar nicht gemerkt habe. Weil ich so in meinem Leistungsding drin war, Gott, jetzt musst du aber hier was machen, dass ich noch nicht mal gemerkt habe, wo ich da wunderschön an einer Küste lang gefahren bin, die so cool war. Und hat er gesagt, hey, komm doch mal runter. Entspann dich und genieß doch einfach mal. Ich habe doch schöne Natur für dich bereitet. Wow, es hat mir gut getan. Und hat mir deutlich gemacht, wie schnell man in diese Leistungsschiene wieder reintappelt. Ich war doch im Urlaub. Da habe ich gesagt, okay Gott, ich bin bereit, aber ich genieße jetzt. Und so habe ich genossen, was ich konnte. Und dann bin ich wieder zum Zeltplatz, habe schön gegrillt. Und um 7 oder 8 abends kam ein junger Mann mit seinem Fahrrad gefahren, stellte sich 5 Meter von mir mit seinem Zelt hin. Genau. Und, naja, was sollte ich jetzt tun? Ich saß draußen vor meinem Wagen, hatte den Grill und er sah so aus, als wäre er alleine auf seinem Fahrrad und mit seinem Mini-Zelt. Und dann bin ich hin, habe ihn kurz begrüßt. Er sprach Englisch, war ein junger Mann aus Litauen, und wir kamen ins Gespräch. Und einer der ersten Sätze war, ich bin auf der Suche. Ja, was um alles in der Welt sollte ich jetzt tun? Ich konnte nicht anders. Ich habe ihm erklärt, dass er nicht nur auf der Suche nach dem richtigen Weg ist, weil er wollte nach Litauen zurück, kam von Rotterdam, hatte dort seinen Arbeits- oder seine Ausbildungsstelle verloren und hatte sich entschieden, er fährt nicht direkt zurück, sondern er nutzt die Gelegenheit, fährt mit einem Fahrrad an der Ostsee, auf der Ostseeküsten-Radweg zurück, war hängen geblieben auf Usedom, weil sie ihn nicht nach Polen rübergelassen hatten, war deswegen wieder umgedreht, fuhr über Rügen und landete um alles in der Welt an diesem Abend auf meinem Campingplatz. Und was haben wir gemacht? Ich habe ihm das allererste Mal, er hatte null Ahnung von Gott, aber er hatte eine Sehnsucht in seinem Herzen. Es ist etwas, was mir fehlt. Er konnte das richtig beschreiben. Da ist eine, ich habe denn das Wort für ihn gebraucht, dieses innere Vakuum. Er sagt, genau das ist es. Er hatte ein Vakuum und er hat es nicht bisher gefüllt gekriegt. Ich habe ihm das ganze Evangelium erklären können, bis in die Nacht rein. Habe ihn nicht genötigt, dass er das Übergabegebet spricht, sondern habe gesagt, hey, nimm das mit. Habe ihm eine Bibel geholfen, im Netz runterzuladen. Und er war so berührt. Was ist die Botschaft, die ich euch damit sagen will? Du brauchst nur offen sein. Und bitte komm nicht unter Leistungsdruck. Das ist doch Müll. Verstehst du? Das hilft doch niemand weiter. Versaut dir nur dein Urlaub oder dein Alltag, was auch immer. Sondern genieß doch einfach. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe immer wieder gesagt, Gott, ich bin bereit. Aber die ganze nächste Woche hat sich nichts ergeben. Wie? Nicht? Nein, ich habe Urlaub gehabt, ich habe genossen. Und zum Abschluss hat Gott mich mit einer Hammergeschichte beschenkt. Und damit mache ich Schluss. Ja, die Zeit ist gut vorangeschritten. Aber ihr wollt sie noch hören, die Geschichte. Manche wissen das, wir haben Männerfreizeiten oben an der Mecklenburgischen Seenplatte gemacht, Plauer See. Mein Bruder hatte dort einen Campingplatz, einen Dauerstellplatz. Und mit unserem Boot sind wir immer durch einen Kanal durchgefahren, Verbindung vom Plauer See zu der Mecklenburgischen Seenplatte. Und das Schöne ist, immer wenn ich da durchgefahren bin, dort stehen an einem Hafen, der Lenzer Hafen, stehen Wohnmobile direkt am Kanal. Und es war so cool, wenn ich mit dem Boot lang gefahren bin, dann konnte ich bei denen quasi auf ihren Teller gucken. Und wir haben uns immer so angeguckt und haben uns zugewunken. Und immer wenn ich da durchgefahren bin, habe ich gesagt, eines Tages stehe ich mit unserem Wohnmobil, damals wusste ich noch nicht, dass wir eins haben werden, stehe ich in erster Reihe und will es genießen, wenn die Boote durchfahren und abends, wenn keins mehr fährt. Und mir fiel auf dem Rückweg dieser Hafen ein, mit diesem Stellplatz. Und ich wusste, da will ich hin. Angerufen, ich sag hier, möchte vorbeikommen. Hat die Chefin gesagt, nee, nur reserviert, alles voll. Keine Chance, Sie können hier nichts mehr kriegen. Brauchen gar nicht kommen. Aufgelegt. Hab innegehalten. Hatte so diesen inneren Impuls, fahr hin. Hab ich gedacht, gut, kostet mich ja nichts. Weiß zwar nicht, wo ich denn unterkomme, aber ich fahre einfach mal hin. Bin ich hingefahren, ausgestiegen, über den Platz gegangen und da war ein Platz frei. Und noch dazu der schönste. Erste Reihe, keiner links daneben, rechts Platz, bis der nächste Wagen kam. Also richtig für sich. Hinter mir dann ein paar, die... So, dieser erste war frei. Ich zur Chefin hin. Ich sag, wie sieht denn das aus? Hätten Sie vielleicht noch einen Platz für eine oder zwei Nächte für mich? Da sagt sie, wie wär's mit diesem Platz da drüben? Ich sag, ja, den nehme ich. Und dann sagt sie, heute Morgen, nachdem ich angerufen hatte, ist der dort für anderthalb Wochen gebucht hat, abgereist, weil sein Hund nur Krawall gemacht hat. Dort gingen nämlich immer die Leute mit ihren Hunden vorbei und der war wild geworden. Und er sagte, ich ertrag das nicht mehr und alle anderen haben es auch nicht ertragen, weil der nur am Kläffen war. Und so ist der, nachdem ich angerufen habe, abgereist. Jetzt war der Platz frei und wartete darauf, dass ich komme. Wisst ihr, Gott wollte mir nochmal zum Schluss zeigen, Joe, ich mein's ernst damit, ich hab dich lieb. Ich sorge dafür, dass auch die schönen Dinge des Lebens als Geschenk für dich bereitstehen. Hey, ich will, dass du runterkommst, dass du Urlaub hast, dass du genießen kannst. Hör auf mit deinem Leistungsdruck. Aber er freut sich daran, wenn wir ihm das Okay geben. Gott, du darfst. Und ich möchte euch ermutigen, bitte, 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 denkt doch über eure Situation nach. Wenn du noch nicht weißt, wie man das richtig macht, wir werden dich trainieren, wenn du möchtest. Wir können dir das beibringen. Es gibt so viele Hilfsmittel. Lass dich trainieren. Wir gehen auch mit dir raus. Es gibt jetzt Anfang Juli Gott in Braunschweig Woche, wo du einfach nur mit einer anderen Person mitgehen darfst und wo du lernen kannst. Du musst nicht ein Wort verlieren, du musst nur zugucken und dann kannst du gucken, ob du es selber trainierst. Gott in Braunschweig Woche. Anfang Juli. Jeden Tag zweimal ab auf die Straße. Ja? Guckt doch, ob es das ist. Oder lasst euch trainieren. Aber es ist wichtig, dass ihr nicht Getriebene seid, sondern dass die Liebe Gottes euch motiviert. Gott liebt uns zu sehr, als dass er uns treibt, sondern er zieht uns und er möchte, dass niemand verloren geht. Niemand. Amen.